Der Titel von dieser Predigt heißt Des Herrn Gedenken. Wurde gehalten am 9. Dezember 1962 im Brenham Tabernakel, Jeffersonville, Indiana, USA. Des Herrn Gedenken. Ich danke dir, Bruder Neville. Ich freue mich, hier zu sein, Bruder Neville, und die Gelegenheit, um in diese himmlische Örtern wieder zu sitzen, in Christo Jesu. Und Zahlen haben mir nie zu schaffen gemacht, rege mich immer auf, weißt du. Ich bin mehr zu Hause, wenn ich mit einer kleinen Anzahl bin, weil ich denke, das ist die Gemeinde. Jawohl, und ich habe auch eine Schriftstelle dafür, da heißt es, fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es ist eures Vaters Wohlgefallen, euch das Königreich zu geben. Und ich würde... Also das ist die kleine Herde, wozu ich gezählt werden möchte an jenem Tag. Die, wovon er sagte, fürchtet euch nicht. Und nun, wir freuen uns sehr über dieses Vorrecht, heute Abend hierher zu kommen. Und ich kam eigentlich nicht mit der Absicht zu reden, weil gerade vor ein paar Augenblicken, da war irgendjemand, der war zu der Tür gekommen, während ich etwas bestudierte, irgendein Wort suchte, und mich vorbereitete für irgendeinen Text, den ich direkt benutzen möchte in den kommenden Versammlungen in Phoenix und Tucson und dort. Und ich war so richtig voll von dem Geist, weißt du, von den guten Dingen Gottes in Bezug auf ein Ultimatum und ein Thema, das Ultimatum. Und meine Frau kam und sie sagte mir, dass irgendjemand gekommen war, um mich zu besuchen. Aber ich habe das nicht richtig mitbekommen. Und dann nachher, nun, da sagt sie, ja, gehst du zur Gemeinde heute Abend? Ich sagte, ich denke doch. Und ich ging weiter und versuchte mich zu bewahren in dem Geist von dem, was ich tat. Und dann kam sie wieder und sie sagte, dass es einen Mann da gibt, der gekommen ist, um für ihn beten zu lassen. Ich sagte, gut dann werde ich zur Gemeinde gehen sowieso, siehst du, und für die Kranke bete. Und immer ich, weißt du, diese Dinge, wir sollten so schnell wie möglich sie tun, wenn Menschen krank sind und in Nöte sind. Ein jeder, der mal krank gewesen ist, weiß schon das zu schätzen, was es bedeutet, durch die große Heilungskräfte Gottes geheilt zu werden. Und es ist solch eine wunderbare Sache, welch ein Vorrecht. Und nun am nächsten kommenden Sonntag, wenn es der Wille des Herrn ist und Bruder Neville und keiner von denen was Besonderes hat. Ich dachte, am nächsten Sonntagmorgen werde ich dann meine Weihnachtsbotschaft den Menschen bringen. Weil das gibt ihnen, also einige von denen kommen von Weitem, weißt du, und wie von Georgia und von verschiedenen Städten. Und das gibt ihnen dann die Zeit, um wieder zurückzukehren und dann noch ihr Weihnachtseinkäufe zu machen und solche Sachen. Und Billy sagte mir gerade, dass meine Schwester Dolores am nächsten Sonntagabend, gerade vor der Versammlung, hat sie irgendwie kleine Geschenke für die Kinder. Ein kleines Programm werde sie hier bringen, weißt du, ein kleines Weihnachtsspiel, das sie hier bringen möchte, bevor die Versammlungen anfangen. Und ich sagte, gut, das wird dann wohl am Sonntagabend sein, ist nicht so? Und er sagte, jawohl. Und ich sagte, nun, dann wird es dann nicht ein bisschen stören. Nun siehst du, am nächsten Dienstag ist es Heiligabend. Und dann, oder am nächsten Dienstag in einer Woche, dann ist Weihnachten. So, das würde dann die Menschen unter Druck setzen, weißt du, weil dann habt ihr wieder am Heiligabend nach Hause zu gehen und am Montag. Und ich dachte, jawohl, in 2 Wochen, das ist richtig, in 2 Wochen ist es richtig. So, ich dachte, vielleicht, wenn es dann heute Abend... Und wenn ich dann den Menschen es dann bekannt mache, wenn es der Wille des Herrn ist und Bruder Neville nichts Besonderes hatte. Nun, gewöhnlich liebe ich es, meine Weihnachtsbotschaft der Gemeinde zu bringen und meine Osterbotschaft oder was der Herr auf mein Herz gelegt hat, umzubringen. Und am nächsten Sonntag, so der Herr will, am nächsten Sonntagmorgen gebe ich. Und der Grund, dass ich es am Morgen bringe, statt am Abend, wenn die Menschen von so weitem herkommen, dann müssen sie am Nachmittag wieder reisen, um nach Hause zu kommen, siehst du. Obwohl, ich würde es lieber am Abend bringen. Ich denke, der Abend ist so viel besser. Und ich liebe die Abendversammlung, wenn die Sonne untergeht. da ist einfach etwas dran. Es war auch Gott im Garten Eden, der in die Kühle des Abends kam, um mit Adam zu reden. Siehst du? Und so liebe ich die Abendversammlung. Aber wie die Umstände hier liegen, ist es besser, dass ich es am Morgen bringe, sodass die Menschen noch wegkommen können. Und ich bin so dankbar, dass das Tabernakel jetzt ausgebaut wird zu einer für uns passendere Stelle. Etwas mehr Raum wird auch hinzugefügt werden. Nach all diesem Kampf und Streit habe ich es dann zum Schluss doch noch so weit gebracht. Weißt du, der alte Bruder Bosworth, der hatte irgendwie ein Gefühl für Humor. Und er sagte, das Baby, was am lautesten schreit, bekommt auch die meiste Aufmerksamkeit. So, da ist viel dran, weißt du. So, ich denke, dass es uns vorteilhaft ist, um so dann und wann mal ein bisschen zu schreien. Denkt ihr auch nicht? Und so, ich möchte noch Bruder Anthony und seine Mitarbeiter hier erwähnen für diese liebliche Musik. Ich kam gerade rein und hörte es. Und weißt du, diese Instrumente sind Trompete. Und ich möchte, dass einer von meinen Kindern, wenigstens einer von denen, auch eine Trompete spielt. Diese Blasinstrumente. Becky fing mit Klavier an und sie ist jetzt ein kleiner Teenager, weißt du. Und sie möchte es jetzt wieder aufgeben. Und sie fing an, der Lehrer sagte, dass sie mit populärer Musik anzufangen hat. Nun, ihr wisst schon, was ich meine, Ouvertüren und so weiter und klassische Musik, um dann zu der religiösen Musik überzugehen. Und als sie dann so weit gefordert war, dann dachte sie, ach, ich werde aufhören. Ja, Kinder sind ein Problem. Und sowieso, es muss erstmal die Berufung Gottes sein. Ich glaube, ihre Schwester Sarah wird sie noch übertreffen, sowieso, und hat niemals Unterricht gehabt. So dann, die Berufung Gottes ist besser, wenn es so begabt ist, wenn es so gegeben oder geschenkt ist. Aber ich liebe ein Trompete. Und ich erinnere mich noch, als sie dieses Tabernakel einweihte, dort draußen an der Ecke, da ertönte die Posaune oder die Trompeten ungefähr einen halben Tag lang. Und wo, dort unten an dem Kreuz, wo mein Heiland starb, dort unten habe ich geschrien um Vergebung für meine Sünde. Und dort wurde das Blut an meinem Herzen angebracht, als ich da mein Text oder mein Wort dort in den Eckstein hineintat. Und ich erinnere mich noch an einem Abend bei der Dreieinigkeits-Methodisten-Gemeinde, als dieser alte Dr. Morrison, viele von euch ältere Leute erinnern sich noch an Dr. Morrison, ein alter geheiligter Mann. Asbury verlor einer von seinen größten Männern seit Asbury, als sie Dr. Morrison verloren, zu seiner Zeit ein gottesfürchtigen alter Mann. Und ich habe es immer geliebt, ihn predigen zu hören. Und ich ging dann dorthin, um ihn zu hören in der Dreieinigkeits-Methodisten-Gemeinde dort. Und an jenem Abend traten zwei Männer vor, auf dem kleinen Balkon, gerade als meine Frau und ich dorthin kamen. Und sie hielten ihre Trompeten in die Luft so und diese Instrumente da. Und sie spielte das rundum hinaus, dort unten an dem Kreuze, wo mein Heiland starb. Und ich stand dort auf der Straße und hörte zu, mit meinen Händen in der Luft und fing einfach an, gerade dort Gott zu preisen. Ich konnte nichts dafür. Es ist einfach irgendwie eine Emotion in einem wiedergeborenen Christ, wenn es anfängt zu pulsieren, dann muss irgendetwas geschehen. Und das ist alles, was man dazu sagen kann. Es gibt nichts wie eine altmodische christliche Erfahrung. Ich möchte nichts an der Stelle dafür nehmen, für meine Erfahrung. Ich möchte nicht eintauschen gegen die Reichtümer dieser Welt, noch gegen die ganze Welt, noch gegen das Sonnensystem oder alles, um das, was Jesus mir gelehrt hat von ihm selbst. Es gibt einen bestimmten Mann, der sitzt unter uns und jedes Mal, wenn ich hinschaue, dann springt mein Herz, dann hüpft mein Herz. Es ist ein Mann, den ich das Abendmahl habe nehmen sehen, am letzten Abend, und er geht an eine Krücke. Hat jemand dir schon mal gesagt, dass du aussiehst wie Oral Roberts? Ich sage dir, jedes Mal, wenn ich, wie viele, also ihr habt ja Oral Roberts, also fast alle von euch haben Oral Roberts gesehen. Wenn er nicht aussieht wie Oral Roberts, und gerade schaute ich wieder hin, und ich denke, er ist ein bisschen größer als Oral Roberts. Aber gerade so wie er sein Haar Hemd und sein Stirn und sein Gesichtszüge und immer irgendwie ein würdevoller Person und sitzt dort wie Oral Roberts. So, ich muss immer denken, Oral Roberts dort und sieht einfach so wie er aus. Nun, Bruder Oral fing irgendwie eine Art von Bibelschule da draußen jetzt an, ich glaube, oder so irgendetwas. Vor einiger Zeit hörte ich davon, was? Also Universität, jawohl, Bruder Carl Williams ist einer von seinen Ultimatums dabei oder so irgendetwas. Ich weiß nicht gerade, was er nun jetzt ist. Und nun, bedenke, am Sonntag, so der Herr will, dann werden wir anfangen und ich habe dann Ost- oder diese Weihnachtsbotschaft. Und dann, ich bin so dankbar, dass man jetzt mit dem Tabernakel angefangen hat und dann, ich hoffe, dass es nicht nur in Anzahl zunehmen wird, sondern auch in Gnade, dass Gott die unsere Gemeinde gewähren wird, unsere Bewegung, nicht Bewegung, aber unsere Zuhörerschar, die wir hier zusammen versammelt sind. Wir lieben es. Und dann möchte ich nur noch Folgendes sagen. Also ich werde nicht allzu viel Zeit jetzt nehmen, aber ich habe noch viele Dinge, die ich sagen sollte. Aber ich will es nicht tun, es würde allzu viel Zeit nehmen. Aber ich möchte Folgendes sagen, es ist etwas, was man nicht sagen kann, was ich nicht sagen kann. Es gibt Dinge, und jedermann versteht das, und das wisst ihr auch, und es ist im Namen des Herrn, und doch kannst du sie nicht sagen. Siehst du, du hast es einfach für dich selbst zu behalten, siehst du? Aber ein bestimmtes Ereignis bahnt sich an. Und schon seit einiger Zeit ist das im Begriff zu geschehen. Und ich bin alarmiert worden oder hellwach und beobachte die Bewegungen des Heiligen Geistes unter den Menschen zu dieser Stelle hin. Und sie wissen nicht eine irdische Sache, siehst du? Aber seht ihr, der Heilige Geist bewegt sich dorthin und ich werde es offenbar, so der Herr will, zu irgendeiner passenden Zeit. Nun bedenke, das zeigt Gott unter ihnen. Wie irgendjemand, ich glaube, Bruder Jawohl, er sagte es vor einiger Zeit, Bruder Neffel sagte das. Gott rechnet unsere Unordnung unter uns und unser verkehrtes Benehmen in seine Augen nicht. Der Seher, als er Israel ansah, dann konnte er das alles mit seinem natürlichen Augen sehen, wie unordentlich es war und wie sie verkehrt gehandelt hatten und dass sie geflucht werden sollte. Aber was dieser Bischof nicht sehen konnte, das war diesen geschlagenen Felsen und diese eherne Schlange. Seht ihr, die versöhnte. So siehst du, als Bileam Israel ansah, dann sah er einen Grund, sie zu fluchen, siehst du. Aber als Gott sie ansah, dann sah er die Versöhnung. Er sagte, ihr seid wie ein Einhorn. Amen. Und wer wird euch etwas im Wege legen, wie gottesfürchtig und wie gerecht sind eure Zelte? So sah Gott sie. Seht ihr? Nicht so, wie der Mensch sie sieht, nicht so, wie diese große Würdeträger sie sahen, aber so sah er sie. Und oh Gott, lass das mein Teil sein. Lass das mein Teil sein. Denn ich habe nichts in mir selbst, was ich irgendwie in Anspruch nehmen könnte. Nichts bringe ich in meine Hände, als nur, dass ich einfach an dem Kreuze festhalte. Siehst du? Und das ist alles, was wir haben. Gut, heute Abend ist Gebetsversammlung. Oder keine Gebetsversammlung. Aber irgendwie eine Art von evangelistische Gruppe hier. Und wir lieben das Wort darzulegen, hinzustellen. Und vielleicht möchte ich heute Abend ein paar Augenblicke zu euch reden. Viele von euch möchten die Schrift aufschlagen. Gut, wisst ihr, eine merkwürdige Sache, ich öffnete sie genau da drauf auf den Text, den ich lesen möchte. Jawohl, mein Herr, ist merkwürdig. Das war so 1. Korinther 11. Kapitel und einige Notizen, die ich hier aufgeschrieben hatte, irgendwo hier drin, worüber ich nachgedacht hatte, wenn ich sie nur gerade jetzt finden kann, über 1. Korinther 11. Kapitel, gerade hier ist es. Jawohl, meine Herren. Nun, bevor wir uns an den Worte ranmachen, lasst uns zu dem Autor nähern, der das Wort ist. dass wir um Barmherzigkeit bitten möchten und um seine Segnung, während wir ihn bestudieren, der das Wort ist. Lasset uns beten. O Herr Gott, voller Gnade und Barmherzigkeit, der bereit gewesen ist, während der Zeit, nachdem der Mensch gesündigt hatte und eine große Kluft zwischen ihm und dir gemacht hatte, eine, die er nicht mehr alleine oder auf sich überqueren könnte oder konnte. Er war absolut und total verloren, ohne einen Weg zurück. Aber der Gott voller Gnade war bereit, einen Stellvertreter zu bringen oder zu nehmen an seiner Stätte und brachte ihn zurück. Und das hat die Herzen bewegt von allen, die je von dir gewusst haben, Herr. Wie in deiner großen Liebe und Gnade du einen Stellvertreter gebracht hast oder genommen hast. Und nun wir hier dabei sind, dies zum Ausdruck zu bringen, Herr, es ist gerade auf diesem Stellvertreter, dass wir Vertrauen in uns verlassen heute Abend. Der starb an der Stelle von uns Sünder, der Gerechte, der auf ihn unsere Ungerechtigkeit nahm, und in ihn vertrauen wir. Und nun kommen wir in Ernst zu seinem Worte, mit unseren Herzen und Häupter gebeugt, in Ehrfurcht und Respekt und in Dankbarkeit. Und wir bitten, dass du uns heute Abend Gnade sendest durch den Heiligen Geist und dass der uns das Brot des Lebens gibt, das wir brauchen, um uns aufrecht zu erhalten. Du weißt ganz genau, was wir brauchen, und wir wissen, dass du es verheißen hast, dass wenn wir bitten, dann werden wir empfangen. Wir möchten derer gedenken heute Abend, Herr, wovon wir wissen, dass die krank sind und in Nöte sind, dass die Gnade Gottes ihnen gegeben wird in großer Fülle. Und Vater, wir beten für die, die abgefallen sind, dass dieser kommende Feiertag Gedanken in ihren Herzen auslösen wird, darüber, wo sie einmal waren und wie sie gefallen sind aus deiner Gemeinschaft. Gott, wir bitten, dass die zurückkehren werden, gewähr es her, zurückkehren zu der Versammlung von den Erstgeborenen, dorthin zurückkehren, wo es Gnade und Barmherzigkeit gibt und Liebe und Freundlichkeit, Heilung unserer Seele, unserem Verstande und unserem Leibe. Gewähr es her. Segne dein Wort heute Abend und stärk uns alle und gib uns von deinen Segnungen. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Und nun für die nächsten Augenblicke möchte ich eure Aufmerksamkeit ziehen zu 1. Korinther, 11. Kapitel, Vers 23, 24 und 25. Und da heißt es: Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, dass der Herr Jesus in der Nacht, in welche er überliefert wurde, Brot nahm, und als er gedankt hatte, es brach und sprach: Dies ist mein Leib, der für euch ist, dies tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blute, dies tut, so oft ihr trinket, zu meinem Gedächtnis. Bis soweit. Wenn ich hier einen kleinen Text nennen würde, worauf ich mich beziehen möchte, dann würde es folgendes sein: Des Herrn gedenken. Es hört sich an wie an einem oder eine Botschaft, die am letzten Sonntagabend gepredigt sein sollte, beim Abendmahl des Herrn. Aber ich möchte es von einer anderen Ecke beleuchten in den nächsten paar Minuten, während wir unsere Gedanken sammeln in der Anbetung des Herrn. Wir könnten natürlich bei dem Tische des Herrn anfangen, weil es ist eine gute Stelle, wo wir alle gedenken. Wir gedenken des Herrn an seinem Tische, worauf im Grunde dieser Text sich auch bezieht. Aber das ist Paulus, der sagte, dass wir diesen Kelch nehmen sollten und das Blut trinken und dieses koscher Brot essen sollte zum Gedächtnis, um zu gedenken, was er für uns tat. Und während du das tust, dann möchtest du das nicht zu einer gewöhnlichen Sache machen, zu einer alltäglichen Sache. Du möchtest richtig hinkommen, um den Herrn zu gedenken. Siehst du? Zu bedenken, dass es seine Gnade und seine Barmherzigkeit war und das allein. Und dass das dir die einzige Hoffnung gibt, die du hast. Ohne Rücksicht, was du je tun möchtest. Es gibt nichts nirgendwo, was auf irgendeine Weise ranreichen kann an dem, was Christus für dich getan hat. Und ich hatte in dieser Woche eine traurige Erfahrung und doch auch eine herrliche. Ich könnte es nennen, ich habe einen Bruder beerdigt, der einmal hier unter uns saß. Und viele von euch kennen den Fall. Es war unser teurer Bruder Roges, Bösti Roges, oder wie wir ihn nannten, Everett. Und Bruder Benk Wutz und hier und Bruder Soffmann, wir gingen zu der Beerdigungsfeier. Und ich fuhr in dem Schnee dort zu dieser alten Stelle hin, wo ich ihn beim ersten Mal beerdigt hatte. Ungefähr 25 Jahre her. Zu der Zeit, als ich ihn beerdigte, da war das Wasser war dreckig. Als ich ihn da taufte im Namen des Herrn Jesus Christus. Und während wir über diese alte, bekannte Brücke dorthin fuhren bei Tottensfort, sprach ich zu meinen Brüdern und sagte an einem Tage, als ein bestimmter Denominationsprediger dort ein großes Zelt hatte, dann sagte er, dieser kleine Überdrehter dort in der Baptistengemeinde, der die Leute tauft im Namen Jesu Christi, er sagte, wenn irgendeine Person überhaupt getauft wird in dieser Art und Weise, dann ist er so gar nicht willkommen unter meinem Zelt. Und zu der Zeit saßen gerade dort einige, die getauft worden waren im Namen des Herrn Jesus. Und das war Bruder George Wright und seine Familie. Und sie gerade nun das Einzige, was sie tun konnte, das war nicht mehr hingehen. Und so an dem Tag bei dem Fort, oh, er verließ einfach seine Versammlung und er war hergekommen, um irgendwie die Sache mal zu beschauen. Und seine Versammlung stand auch dort. Und ich kam dann zu der Stelle und es hatte dort oben in den Hügeln dort geregnet. Und diese dreckigen Felder waren ausgewaschen worden. Und diese kleinen Nebenflüsse hatten den blauen Fluss, den Blue River, sehr dreckig gemacht. Und ich ging hinaus in das Wasser bis an die Taille und einer von den Vorstandsmitglieder oder Diakonen, lieber gesagt, reichte mir die Bibel und ich las da, wo Petrus sagte am Pfingsttag, bekehrt euch an jeder von euch und seid getauft im Namen Jesu Christi für die Vergebung von eurer Sünde und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Und es war an dem Tag, dass Georgie Carter dort lag und versuchte, ihre Hände zu heben, wog nur noch ungefähr 60 Pfund, war 9 Jahre und 8 Monate im Bett gewesen, ohne sich bewegen zu können. Und ihre Leute, die Gemeinde, wo sie zugehörte, hatte gesagt, wenn irgendjemand sogar in meine Versammlung kommt, dann werde sie von der Gemeinschaft der in der Gemeinde exkommuniziert. Und das war an der gleichen Abend, dass sie in einem Augenblick geheilt wurde. Und dann wollte sie, wie das kleine Mädchen von Neil, was auch dort war, getauft werden. Und das hatte ich in einer Vision gesehen und ihr kennt die Geschichte, ihre Hände und ihre Beine waren zusammengezogen und ging hin in der Vision und in der Kraft des Geistes und legte die Hände auf sie und hier kam sie raus und war geheilt. Und so, sie hatte zu dem Gleichen gehört. Gut, es war eine Methodistengemeinde. Der Methodistenprediger war Bruder Smith und er war derjenige, der dort am Ufer stand mit seiner Versammlung. Und ich fing an zu taufen, wie in der Bibel, die christliche Taufe. Ungefähr zu der Zeit, dass ich 5 oder 6 Menschen getauft hatte, ganz plötzlich gingen die Reihe auseinander, diese Linie auseinander, dort auf dem Hügel. Und da kam diese Methodistengesellschaft direkt her in ihre gute Kleidung, um getauft zu werden im Namen des Herrn Jesus. Eine nach der anderen. Damen in ihre schönen seidenen Gewänder, Sommerkleider, kamen dort durch den Dreck hindurch und wischten die Tränen und ihr Lipstick vom Gesicht und kamen daher und legten Zeugnis ab, um getauft zu werden. Und nun mit dieser Gesellschaft kam ein starken, breitschulteriger Mann mit irgendwie einem Militärhaarschnitt, ein breites Gesicht, ein kräftig aussehender Mensch. Er kam daher in seinen schönen blauen Serge-Anzug an und er sagte, ich auch, ich habe meine Entscheidung getroffen. Das war Bösti Roges, ohne dass irgendjemand ihm etwas gesagt hatte. Und dort beerdigte ich ihn im Namen des Herrn Jesus Christus auf seinem Zeugnis hin. Und nun in der letzten Woche, in der vergangenen Woche, habe ich ihn ins Grab gebracht in Milltown. Und ich sprach in der Predigt von der Vollkommenheit der Auferstehung. Ich bin Missionar gewesen und habe verschiedene Götter gesehen und Philosophen. Und das ist es auch alles, außerhalb von dem Christentum. Nur eine Philosophie. Und wie sie dieses und jenes und das glauben, aber der große Schöpfer, der die Schöpfung gemacht hat, da muss doch ein Schöpfer sein, wenn es eine Schöpfung gibt. Und wenn es eine Schöpfung gibt, dann ist sie gemacht durch einen Schöpfer. Und die Arbeit von einem Menschen reflektiert ihn. Wenn er ein guter Zimmermann ist und gute Arbeit leistet oder er baut, wenn er ein guter Mechaniker ist und gute Arbeit macht, also deine Arbeit reflektiert dich. Und Gottes Schöpfung reflektiert Gott. Und Gott machte alles für einen Zweck. Und alles, was dem Zwecke Gottes dient, wenn es stirbt, es hat eine Auferstehung. Sag mir nur ein Ding. Und ich erwähnte dann viele Dinge wie die Blumen und die Bäume und wie die Sonne am Morgen aufgeht. Ein kleines Baby, was geboren ist, ist schwach. So auch ihr Strahl. Ungefähr um 10 Uhr ist ein Teenager. Und dann um 12 Uhr, dann strahlt sie in ihre Kraft, in der Schönheit von dem Frausein, von dem Mannsein. Ungefähr um 2 Uhr am Nachmittag, dann wird sie so ungefähr wie ich bin. Und dann ungefähr um 5 Uhr am Nachmittag, dann wird sie wie ein Großvater. Sie legt sie hin. Und dann zum Schluss werden ihre Strahlen kühl auf der Erde und sie stirbt. Und ist das dann das Ende? Sie hat den Zwecke Gottes gedient. Sie hat botanisches Leben, während sie über die Erde kommt, wachsen lassen. All diese Pflanzen, die tot gewesen waren im Jahre vorher, hat sie wieder aufstehen lassen. Ist das das Ende von ihr, wenn sie dem Zwecke Gottes dient? Sie steht wieder am nächsten Morgen auf, mit einem neuen Leben. Jeder Baum tut das Gleiche, alles andere, alles Mond, Sternen, Sonnensystem, alles ist voller Verheißungen. Und wenn ein Mensch dem Zwecke, dem Ziele Gottes dient, gibt es eine Auferstehung so gewiss wie alles andere. Nur ein Ding hast du zu tun, das ist, einfach auf die Zeit Gottes warten. Genauso wie er jetzt ist. Diese großen Blätter, die von dem Baum fallen, abfallen, lieber gesagt, wo rot, grün, blau und braun aller verschiedenen Farben über diese große Brust der Erde, worunter Gottes Natur gestorben liegt. Gott pflanzte da draußen sein Strauß. Aber er wusste, als er diesen Strauß pflanzte, dass es eine Auferstehung gibt im Frühjahr. Die Welt muss einfach herumkommen im Weltraum, bis dass es wieder mit der Sonne zurückkehrt. Und dann wird es aufstehen im Grabblumen. Sag niemals, dies ist das Ende. Genauso wenig wie die Blätter braun am Baum sagen, dass das das Ende ist. Das Einzige, was zu tun hat, ist eine Umlaufzeit Gottes rumzutreiben. Bis zu der Zeit von dem Kommen, von dem Sohn Gottes. Und jedes lebendige Geschöpf, das je gestorben ist in Christo, wird wieder hervorkommen in seiner Gegenwart und sich seiner Gedenke. Oh, wenn ich komme zu dem Ende von meinem Wege, dann möchte ich sterben in seiner Gegenwart und mich seiner Gedenke, dass er die Auferstehung und das Leben ist. Er ist derjenige. Dann, nun wir kommen zu dem Tisch des Herrn. Der Tisch des Herrn, wie ich schon hier vorher ausgelegt habe, ist nicht. Wir glauben, dass das, was wir Kommunion nennen, das ist das englische Wort, möchte ich dazwischen sagen, für Abendmahl. Das englische Wort für Abendmahl heißt Kommunion. Das bedeutet also das Brot nehmen. Aber wir stellen das verkehrt hin. Wir stellen diese richtige Sache an der falschen Stelle. Es ist nicht das Brot, worum es geht, aber sehr frei übersetzt. Es ist nicht der Wein, worum es geht. Das ist eben Kosche, Brot und Wein. Aber die Sache ist, Kommunion bedeutet, das englische Wort Kommunion bedeutet Rede zu. Und es ist also Rede zu ihm, sich seiner Gedenken. Ich denke, dass das wohl die gesegnetste Zeit der Versammlung ist. Seht ihr, jede Stunde unseres Lebens sollte eine Kommunion sein. Eine Kommunion, also eine Rede mit dem Herrn, ist wie eine Oase in der Wüste. Ist wie eine Quelle unter einem Teich, das wo der Reisende vorüberkommt, anhält und trinkt das Wasser, bis das seiner Durst gestillt ist. Das ist des Herrn Gedenken. Wir kommen zu Tische, wo der vorüberziehende Pilger, der hier auf Erde pilgert mit uns, dass wir zusammen kommen können zu seinem Tische und dort trinken von seiner Segnungen, von seiner Gnade, von seinem Wort in der Gemeinschaft um sein Wort, bis unsere dürstige Seele befriedigt sind. Und dann verlassen wir die Stätte der Anbetung, erfrischt, befriedigt, um wieder hinauszugehen und uns die Probleme der Wüste zu stellen, die Probleme von der Wüste des Lebens. Jawohl, eine Oase in der Wüste, wo wir uns selbst erfrischen, wenn wir dürstig sind. So sollte es mit jedem Anbeter sein. Es ist in jedem wahren Anbeter das Sehnen nach zusammenzukommen. Da ist etwas dran an der Gemeinschaft. Die ist göttlich, ist von Gott angeordnet, ist heilig und geheiligt. Der Gerechte dürstet danach, so wie David das auch sagte, dass seine Seele dürstet nach Gott wie ein Hirsch nach dem Wasserbäche. Dieses kleine, verwundete Stück Rotwild, woraus die Hunden ein Stück aus seiner Seite gerissen haben, ein Stück von ihm abgerissen haben. Und er steht dort und schnauft und beobachtet und riecht mit seinem gottgegebenen Geruchssinn, kann Wasser schon auf große Entfernung riechen und hält sein kleiner Kopf in der Luft, während das Leben aus ihm rausblutet und weiß, dass wenn es je zu der Quelle kommen kann, kann es leben. Niemand kann ihn dann mehr erwischen. Wenn er je zu dem Wasser kommen kann, dann kann er jeder Hund überlisten, den du hinter ihm herschickst, denn er hat die lebengebende Quelle gefunden. Und wenn die Gemeinde zu der Stelle gelangt, wo der Christus so viel für uns bedeutet, dass wir dürsten danach, in seine Gegenwart zu kommen und miteinander zu sein, ist es eine lebengebende Quelle. Kein Teufel kann dich überwinden. Sogar der Tod selbst ist dort geschlagen. Oh, was eine Hoffnung! Welch eine Stelle! Erfrische dich selbst. Und indem du so tust, gedenke des Christus. Denn der war derjenige, der das für uns möglich gemacht hat. Er war es, der diese Dinge für uns getan hat. Wir müssen seiner gedenken. Denn bedenke einmal, waren wir fremd und ohne Gott, Heiden, weggeführt zu den stummen Götzen. Aber bedenke, Christus starb nicht für die Juden, aber für jedes Geschöpf von dem gefallenen Geschlecht Adams. Dafür starbte Christus. Nun, wir kommen, um seine zu gedenken an seine Quelle oder an seine Kommunion. Das sollte uns zurückdenken lassen an eine Zeit, wie Israel war, nämlich unterwegs. Und sie kamen daher, obwohl sie auf dem Weg waren, wo sie sein sollten, nämlich unterwegs von Ägypten zu ihrer Befreiung, zu dem verheißten Land. Und das taten, was sie tun sollten, waren sie doch ohne Wasser. Und es war trocken, wohin sie schaute. Unter jedem Hügel, da sollte Quellen sein, aber es gab keine. Und sie waren dabei, umzukommen in der Wüste. Und dann erschien dort den Felsen. Und Mose schlug diesen Felsen. Und von dort kam Wasser die Fülle. Und jeder dürstige Mann, jede dürstige Frau, Kind oder sogar jeder dürstige Tier konnte Wasser die Fülle trinken. Wie Johannes 3, Vers 16, diesen goldenen Text der Bibel, da heißt es: Also hat Gott die Welt geliebt und gab seinen eingeborenen Sohn, dass wer glaubt, also Glaube heißt wieder Kommunion, Rede zu, sich seiner gedenke, wird nicht umkommen, aber wird ewiges Leben haben. Also daran denke, dass Christus unser Felsen war, der geschlagen wurde, um eine verloren gehende Welt zu retten, ein verloren gehendes Heidentum, ein verloren gehendes Judentum, eine verloren gehende Welt. Christus gab sein Leben in der Fülle hervor, dass jedermann, der hungert und dürst, also der Prophet sagte, siehe, kommet zu der Quelle, kauft von mir Milch und Honig ohne Geld. Kommet, weil es ist Kommunion, kommet, um den Herrn zu gedenken. Dann wieder kann ich des Herrn gedenken an eine Stätte der Erfrischung, bei der Quelle genannt Berla Hayroi. Das bedeutet in der hebräischen Sprache die Quelle von dem, der lebt und mich sieht. Hagar, falsch verstanden, doch an der Stelle, wo sie sein sollte, aber falsch verstanden, falsch beurteilt, hinausgetan, ohne Stätte hinzugehen, mit einem Kind, das umkommt. Und das Wasser war ausgegangen in der Flasche, und dieser kleine Junge schrie, Und nur das Herz einer Mutter würde wissen, was es bedeutet, diesen Ruf nach Wasser zu hören, während seine kleine Zunge anschwoll und seine Lippe trocken wurde. Und ihr Baby jede Minute schwächer wurde, hinausgetan. Obwohl sie gerade dort war, wo sie sein sollte, hatte sie keine Stätte hinzugehen. Sie selbst hatte gar nichts, bis dass sie den letzten Tropfen über seine trockene Lippe ausgequetscht hatte, und dann war diese Flasche trocken, und sie legte sie hin und fing an wegzugehen. Und dieser kleine Junge schrie um Wasser, und er wurde schwächer und schwächer, es war ihr einziges Kind. Ohne Zweifel hat ihr unschuldiges Herz dort ausgerufen, oh Gott, was habe ich getan, was habe ich getan? Und sie konnte es nicht ertragen, um ihr Kind in ihre Arme sterben zu sehen. So sie legte es unter einem Strauch. Und sie ging ungefähr so weit weg, wie ein Bogen schießen kann, ungefähr 100 Meter, und sah dort einen kleinen Baum. Sie kniete dorthin und fing dort an zu weinen. Gut, und sie fragte sich, warum? Wenn sie doch getan hat, was richtig war, warum sollte dann diese Dinge über sie kommen? Und viele Male denken wir das auch in Bezug auf unsere Krankheiten und Beladenheiten. Siehst du, aber vielleicht ist dies alles nur getan, um Gnade und Barmherzigkeit zu zeigen. Und während sie darüber nachdachte und auch sie hörte, wie diese schwache Schreie zum Schluss aufhörte um Wasser, da hörte sie eine Stimme sprechen und sagen, warum weinst du? Warum weinst du? Und sie schaute auf und sie sah die Quelle aufsprudeln. Welch eine Quelle der Erfrischung. Berla Hayroi. Nun, es mag sein, dass ich das falsch ausspreche. Also B zweimal E-R-L-A-H-A-I-R-O-I. Das bedeutet die Quelle von dem, der lebt und mich sieht. Er, der nicht sterben kann. Melchizedek. El Shaddai. Er, der lebt und mich sieht. Der meine Nöte kennt. Der sich meiner gedenkt. Und dort hat er meiner gedacht, wie ich ihm seiner gedenke. Und ich weiß, dass er lebt und er hier in der Wüste hochgeschossen ist, diese Quelle. Oh, wir könnten dieses anwenden auf die Botschaft der Stunde, gerade jetzt, von diesem Tag jetzt, wo die Wüste der Gemeinden, der Denominationen und diesen Prediger mit sozialem Evangelium und die Mode der Welt hineingekrochen sind und zu Denominationen gemacht haben und aufgebrochen haben. Und dann zu bedenken, dass heute Abend wieder da steht die Quelle von dem, der lebt und mich sieht, das ist, was das Christusgedenken bedeuten sollte für den Anbeter. Ja, oh, sie wurde verkehrt, falsch verstanden und war hinausgeworfen worden. Jesus sagt, als er hier auf Erden war, ich bin die lebendigen Wasser, ich bin das Wasser des Lebens. Und ich möchte hier noch eine andere kleine Gedanke erwähnen, die mir gerade einfällt. Als Jesus vor dem Gericht stand, und das war nichts anderes als eine Verhöhnung, da wurde er gesandt von Pilatus zu Herodes. Nun, Pilatus hätte das nicht zu tun brauchen. Und wisst ihr, er versuchte es von seinen Händen zu waschen. Aber einmal in deiner Hand hast du deine Entscheidung zu treffen. Du kannst das nicht zu irgendjemand anders hinschieben. Es geht um dich, du als einzelne Person. Aber er wurde zu Herodes gesandt, um den Spott mit ihm zu treiben. Weil er hatte ziemlich einen Namen, dass er ein Wunderwirker ist und so weiter. Und von der Gemeinde war er ein Hinausgestoßener. So Pilatus selbst, er dachte, er sendet ihn zu Herodes und vielleicht könnte er damit einen alten Groll, den sie gegeneinander hatten, ausbügeln. Und so Jesus wurde geführt über die Straßen und über den Plätzen, bis dass er stand vor dem höheren Gericht Herodes. Und als er Herodes begegnete, da wurde dem Herodes gegenübergestellt seine einzige Gelegenheit. Wie töricht kann aber ein Mensch sein? Wenn Herodes doch nur gewusst hätte, was da vor ihm stand, dass das die Erfüllung war von jedem hebräischen Prophet vom lange her, von der Gemeinde der Welt, dass der da vor ihm stand, die Erfüllung war von jedem Weisen und Propheten, je gesprochen hatte, die Gelegenheit zu haben, sein sündiges Herz zufriedenzustellen mit Gnade und Barmherzigkeit, welch ein törichter Mann war er. Und doch nicht so töricht wie der Mensch von heute, der mit dem Gleichen gegenübergestellt worden ist, weil wir haben mehr als 2000 Jahre von seiner Belehrung gehabt und von seiner Barmherzigkeit. Aber welch eine törichte Sache hat Herodes getan, als er vor ihm stand und ihn nie gebeten hat um Gnade und Barmherzigkeit, nie gebeten hat um Verzeihung für seine Sünde. Er hat nie gewusst, dass da stand, also ich denke nicht, dass der Mann sich überhaupt im Klaren darüber gewesen ist, dass solch eine Person vor ihm stand. Lasst uns das mal tief eindringen lassen, einen Augenblick. Weil der Mensch hatte eben nicht solch eine soziale Name oder eine große soziale Stellung von den verschiedenen Organisationen und Clubs und so weiter, womit er verbunden war. Er hatte nicht solch einen Namen. Aber er hatte die unter den Menschen, die die Bibel kannte und die Verheißung kannte. Und vielleicht möchte ich noch ein bisschen dazulegen, die vorherbestimmt waren zum ewigen Leben, sie erkannte ihn in dem Augenblick, dass er dort stand. Aber Herodes hat dieses nie gelernt und hat es nie gewusst. Welch eine traurige Sache. Alle die Propheten hatten 4000 Jahre davon gesprochen. Die Erfüllung von der Ruf der Welt stand vor ihm. Und da in seiner Gegenwart stand die ganze Erfüllung. Und ich möchte dieses wieder sagen, wir denken, dass er ein törichter Mensch war, weil er eine törichte Entscheidung getroffen hat. Denn, also ihr habt ja bemerkt, er hat ihn nie um Barmherzigkeit gebeten, er hat ihn aber wohl gefragt, ihn zu unterhalten. Oh, ich habe gehört, dass du ein Wunderwerker bist, und hat dann um Unterhaltung gebeten, statt um Barmherzigkeit. Und das ist, was die Welt heute ist. Sie bringt zum Ausdruck genau die Entscheidung von Herodes. Wenn Sie, diese wunderwirkende Christus, heute das Gleiche tun sehen, was er damals tat, dann sind es die einzigen Dinge, die Sie wünschen, ist, lasset mir das nochmal sehen, dass du das und das tust. Du sagst, Herodes wird eine ganz schlechte Stelle haben, um zu stehen, wird in eine ganz schlechte Lage stehen. Aber der Mann, der Mensch von diesem Tag, wird an einer schlechteren Stelle stehen. Herodes hatte 4000 Jahre Erfahrung, Propheten und Weisen, und wir haben 6000 Jahre mit einer Superbelehrung im Vergleich zu dem, was sie damals gehabt haben, ganz gewiss. Also, was für eine Sache hat das getan? So ist es heute, genau das Gleiche. Und was ist los? Herodes hat es niemals einen ernsthaften Gedanke gegeben. Er hat niemals angehalten, um mal zu überlegen. Und so ist es mit den Leuten von heute. Sie sehen dieses große Etwas und es regt sie irgendwie an, aber sie halten nicht lange genug an. Sie versuchen zu hören auf irgendeinen Rabbi oder irgendeinen Theologe, der das alles versucht, weg auszulegen. Und doch, wenn ich denke an Jeffersonville, wie oft habe ich euch sammeln wollen, wie ein Henne ihr Brut, aber ihr habt nicht gewollt. Wie oft habe ich euch sammeln wollen? Wie oft habe ich dieses machen wollen? Diesen Garten, wohin alle Nationen hergekommen sind. Aber ihr habt nicht gewollt. Seht ihr? Und nun, seht ihr, was Herodes zu gedenken habe wird an jenem Tag? Seine große Gelegenheit, die er abgelehnt hat. Und heute Abend, dort drüben, irgendwo in den Regionen der Verlorenen, da gedenkt er, was er damit getan hat. Aber jetzt ist es zu spät. Lasst das nicht so mit uns sein. Dies ist unsere Zeit der Heimsuchung. Lasst uns des Christus gedenken, dass er derselbe ist, gestern, heute und für immer. Hebräer 13, Vers 8. Und warte nicht, bis diese Regionen, einige von diesen Regionen dort drüben, bei den Verdammten, diese Dimension, wo du nicht mehr in die Gegenwart Gottes kommen kannst und deine Zeit auf Erde ist zu Ende. In diesem Albtraum des Schreckens, da wirst du gedenken, dass du deine Gelegenheit gehabt hast und dass du diese Gelegenheit abgelehnt hast. Lass die jungen Leute dieses beachten. Lasst alle dieses beachten. Herodes hatte niemals ernsthaft darüber nachgedacht. Seine einzige Gelegenheit, und da hat er nur gebeten, um unterhalten zu werden. Und dass Jesus irgendeinen Trick tun möge, irgendein Kaninchen aus dem Hut rausholen oder weißt du so irgendetwas. Er dachte, er könnte das sein. Oder anders gesagt, er betrachtet ihn wie ein Zauberer. Wir haben gehört, dass du Possen treiben kannst. Lass mir mal sehen, dass du irgendein Posse jetzt tust, irgendein Trick. Und ich möchte dieses in aller Ehrfurcht sagen, aber wie viele Male haben die sogenannten Prediger von diesem Tag gesagt, wenn es den Heiligen Geist gibt und wenn du glaubst, dass der Heilige Geist noch genauso ist wie am Anfang, dann lass mich doch mal sehen, dass du einen alten so und so oder hier oder diese oder jenen Mann oder diese Frau hier, also ich will sie holen, lass mich doch mal sehen, dass du es tust. Ja, seid ihr euch im Klaren darüber, dass das der gleiche Geist, nein, das sind sie nicht, dass das der gleiche Geist ist, der zu Jesus sagte, wenn du der Sohn Gottes bist, dann mach doch mal von diesen Steinen Brot. Wenn du der Sohn Gottes bist, dann sag uns, wer dich auf den Kopf geschlagen hat. Wenn du ein Prophet bist, dann sag uns, wer dich geschlagen hat, mit einem Lumpen um seinem Gesicht. Und sie schlugen ihn auf seinem Kopf, und dann gaben sie den Stock aneinander weiter und sagte, sage uns, wenn du ein Prophet bist, sage uns, wer dich geschlagen hat, dann werden wir dich glauben. Sage uns, wenn du der Sohn Gottes bist. Wir sind aufrichtig in unserem Herzen. Und wenn du der Sohn Gottes bist, dann komm doch herab vom Kreuze. Und dann werden wir glauben, dass du der Sohn Gottes bist. Ich frage mich, ob nicht viele Leute heutzutage, sowohl Männer als Frauen, Junge und Alte, nicht an der gleichen Stelle stehen. Und ihr werdet eines Tages gedenken, dass ihr in seiner Gegenwart wart, an seiner Quelle. Aber ihr wolltet einen Posse sehen. Oder ihr wollt irgendeinen Trick sehen oder so etwas. Das wird mich an ihm glauben lassen, an dem Glauben lassen. Lass mich einen Schauer haben über meinen Rücken. Lass mich dieses oder jenes haben, dann werde ich es glauben. Seht ihr irgendeine Sensation, klare Götzendienst. Und dann du, weißt du, Jesus sagte in einem Falle, er stellte eine Frage. Und ich möchte heute Abend dieser Gemeinde die Frage stellen. Jesus sagte, warum? Warum nennt ihr mich euer Herr und ihr tut nicht die Dinge, die ich euch befohlen habe zu tun? Warum könnt ihr mich Herr nennen und nicht mein Wort halten? Warum könnt ihr mich Herr nennen und dann die Dinge leugnen, die ich euch befohlen habe, zu predigen und zu lehren? Was ist es? Was bewirkt es? Es ist um irgendeine Denominationstradition, die zwischen ihnen und dem Wort steht. Und alles, was zwischen dir und Gott steht, ist ein Götze. Nimmt die Stelle Gottes ein. Warum nennt ihr mich Herr? Herr bedeutet Besitzer. Der Herr hat das Eigentum, den Besitz. Und wenn Gott mich besitzt, dann bin ich von ihm. Und er hat mich eines Tages, als ich auf einem verkehrten Weg war, umkehren lassen und hat mich zu einem Zweck gerufen. Was soll ich denn anders tun, als seine Wünsche erfüllen, wie auch Petrus das getan hat? Könnte ich irgendetwas anderes tun, als sein Wort halten? Warum nennt er mich Herr? Aber ich möchte noch einen anderen Mann hier nennen und sehe, was mit ihm ist. Was mit Judas? Wie ist es, wenn er seiner gedenkt? Wir reden nämlich über des Herrn Gedenken. Judas hat heute Abend, bis dass er nicht mehr ist, zu gedenken, dass er seine Geburtsrechte verkauft hat. Er verkaufte Jesus als persönlichen Gewinn. Wir lachen über Judas. Wir sagen, dass er schmutzig war, ein schlechter Kerl und dass er nicht eine Stelle wert ist in der Sozietät oder im Verein und dass er nicht passend ist für den Himmel. Warum? Er hat seinen Herrn verkauft, nachdem er die Gelegenheit sogar gehabt hat, ein Jünger zu sein, ein Apostel zu sein, die höchste Berufung in der Bibel, höher als ein Prophet. Er hatte die Gelegenheit gehabt, ein Apostel zu sein und verkaufte dieses Recht aus persönlichem Gewinn. Und nun hat er das zu gedenken. So hat er Jesus zu gedenken, persönlicher Gewinn. Nun, ich frage mich, wie viele heute Abend noch vor dem Pult stehen und auch noch ein Gewand im Chor tragen und dort sitzen auf dem Stuhl von einem Diakon oder die Stelle haben von einem Schatzmeister, Vorstand oder was es sein mag, eine Stellung in der Gemeinde oder Prediger vor dem Pult und doch seine Gelegenheit verkaufen aus persönlicher Ehre. Doktor, Bischof, so und so, aus persönlicher Ehre, aus persönlicher Gewinn. Ein Mann sagte einmal zu mir, ich glaube, dass die Wahrheit ist, aber wenn ich das predige, dann werde ich betteln dort auf der Straße. Aber erinnert ihr euch noch, wo diesen reichen Mann und Lazarus in ihrem letzten ewigen Zustand waren? Obwohl der eine hatte, war ein Bettler und der andere war ein reicher Mann, aber eines Tages hatte sich das Bild geändert und beiden konnte sich erinnern. So, ihr Leute, die ihr so schreit über Judas, dass er ihn verkauft hat als persönlicher Gewinn, So viele tun das Gleiche heute, verkaufen ihn aus persönlichem Gewinn. Der Priester von jenem Tag wird auch zu Gedenken haben, dass sie ihre Chance mit ihm verkauft haben. Ihre Chance, sein Knecht zu werden, sein Jünger zu werden, ein Bekehrter von ihm zu werden. Sie verkauften es aus grün giftiger Eifersucht. Sie waren neidisch auf seine Lehre. Warum? Als er nur 12 Jahre alt war, dann konnte er sie schon in Verlegenheit setzen. Und sie erkannte es nicht, aber das war der Messias. Sie konnte nicht die Dinge tun, die er tat. Und sie hatte Angst, dass sie Ansehen vor den besseren Leuten verlieren würde. Und so verkaufte sie ihre Gelegenheit. Und sie sind genauso schuldig, wie Herodes war. Und das Gemeindemitglied von heute ist genauso. Wenn sie Vertrauen stellen ihre Denomination und so weiter. In jenen Tagen hatte sie Angst um ihr Ansehen, dass sie aus der Synagoge hinausgeworfen wurden. Was war es damals? Es war Götzendienst. Sie betete ein Götze-Glaubensbekenntnis an oder eine Götze-Kirche-Religion, statt dass sie das lebendige Wort annehmen, das vor ihnen manifestiert wurde. Und sie sahen das Wort Gottes. Die Bibel sagte, wir haben ihn gesehen und ihn betastet. Menschliche Wesen haben ihre Hände gelegt auf das buchstäbliche, lebendige, manifestierte Wort des lebendigen Gottes. Und ließe doch Tradition und Glaubenssätze zwischen ihnen stehen, nämlich das Waschen von Töpfen und Pfannen. Solch eine schmutzige Sache stand zwischen ihnen und dem lebendigen Gott. Jawohl. Was war es? Sie waren bevorurteilt. Sie waren bevorurteilt gegen seine saubere, klare Evangeliumsschrift, die er lehrte, das Wort des Vaters. Sie waren neidisch auf ihn. Sie waren bevorurteilt ihm gegenüber. Und solange wie sie eine Erinnerung haben, solange wie sie in der Hölle sich erinnern können, das ist die Art und Weise, wie sie gedenken werden. Das ist die Art und Weise, worauf sie sich seine gedenken werden. Du sagst, oh, das war die Pharisäer. Es gibt eine kleine Dame, die hier immer zur Gemeinde kam. Oh, ich nehme an, dass viele von euch kennen sie. Sie wohnt hier unten in der Straße. Sie ist abgefallen und jedes Mal, wenn ich sie sehe, dann rennt sie zu mir und gibt mir die Hand und sagt dann, Bruder Bill, bete für mich, ich bin abgefallen. Ihr Mann ist ein, nein, ich denke, sie wohnen hier direkt oben in der Straße. Ich habe sie im Geiste gesehen, habe den Geist Gottes auf ihr gesehen und habe sie tanzen und sich freuen sehen und so weiter. Und sie war abgefallen und noch nicht so lange her lag sie da draußen im Krankenhaus im Sterben, so wie sie dachten. Und nun bat sie, dass ich kommen sollte, um für sie zu beten. Sie und ihr Mann sind furchtbar gut für meine Frau gewesen. Als meine Frau noch ein kleines, zerlumptes Mädchen war mit einem schmutzigen Gesicht, dann habe sie ihr ein kleines Kleid gekauft oder so irgendetwas, um ihr zu helfen, zur Schule zu gehen. Und ohne Rücksicht darauf, wie klein es ist, du kannst nicht ein Ding für Gott tun, es sei denn, dass er das auch gedenkt. Insofern ihr das an diese Geringste getan habt, von diesen Kleinen von mir, habt ihr es an mir getan. Es ist wie Brot auf dem Wasser, es wird zurückkehren. Und da lag diese arme, kleine, abgefallene Frau und weinte und hielt meine Hand fest. Und sie, ich sagte, gut, Schwester, ich werde für dich beten. Und im Bett neben ihr lag eine Frau mit ihren Händen so gekreuzt und schaute mich an. Und ihr junger Sohn saß an ihrer Seite, ungefähr 20 Jahre alt, in einem modernen Ricky-Aussehen. So, nicht um irgendjemand gering zu schätzen, der auch Ricky heißt, aber ich meine, das ist, du hast in vergangenen Tagen niemals von diesem Namen gehört, wie Elvis und Ricky. Das ist einfach ein Name von diesem Zeitalter, siehst du? Und wenn du ein Kind hast, das so heißt, dann nenne ihn mit seinem zweiten Namen oder gib ihn an. Und dann, als sie dort so saß und hinüberschaute und ich fing an, mein Haupt zu beugen, dann sah ich ihr Gesichtsausdruck. Sie sagte, ein Augenblick, ziehe die Gardine zu. Ich sagte, ich wollte nur beten für diese Dame. Sind Sie kein Gläubige? Sie sagte, ich möchte Ihnen jetzt sagen, dass wir Methodisten sind und wir möchten, dass sie diese Gardine zuzieht. Oh jawohl, und ich zog die Gardine zu. Siehst du, genau das Gleiche heute, so bevorurteilt. Wie hat sie überhaupt gewusst, was für ein Prediger ich war? Ich hatte diese Frau noch nie gesehen. Aber sie hatte wahrscheinlich von irgendjemand gehört, dass ich glaube an Krankenheilung, und sie war eben anders gelehrt worden. Sie wollte nichts damit zu tun haben. Sie wollte es von ihren Händen waschen. Sie hatte vielleicht Angst, dass es auf sie auch noch fallen würde. Aber mach dir keine Sorgen, das wird nicht geschehen. Genauso wenig wie Pilatus das von seinen Händen waschen konnte. Nun, das wird jetzt nicht gesagt, um irgendetwas Geringschätzendes über Methodisten zu sagen. Das war nur eine Frau, siehst du. Vielleicht war das ihre Haltung. Ich denke nicht, dass alle Methodisten so sein würden, weil ich habe für viele von ihnen gebetet. Sie haben mich gerufen, um für sie zu beten, und Zeichen und Wunder sind auch unter ihnen geschehen. Es sind niemals die Leute, es sind die Gemeinde. Es ist das System, worunter sie stehen. Und das ist, was es bewirkt. Aber sie war einer von dieser Art. Was war es? Reine, grünäugiges Gift. Teufelbesessene Eifersucht. Ich könnte etwas sagen. Hier in einer bestimmten Versammlung, die hier in der Stadt einmal war, und dann haben sie die Frage gestellt, warum sie mich nicht dahin gerufen haben. Aber ich werde das liegen lassen, weil ich bin hier zu Hause. Aber wie es auch sei, kein Grund, es war nur Eifersucht. Es ist ein Glaubensbekenntnis, es ist Götzendienst. Oh, wie möchten wir unsere Arme um einen jeden rumlegen. Aber man wird gemieden. Jesus wollte das nämlich auch tun. Und bedenke, eines Tages wirst du das zu gedenken haben. Du hast das zu gedenken. Das erinnert mich an einem Zeugnis, das noch nicht so lange hier abgelegt wurde. Ein Prediger war in einem Fahrstuhl und fuhr nach oben. Das war hier im Highburn-Gebäude. Und es gab drei Männer, die dort bei diesem Prediger standen, in diesem Fahrstuhl. Und sie wussten nicht, dass dieser Mann ein Prediger war. Das nehme ich wenigstens an. Und als sie nach oben fuhren, hielten sie alle am 8. Stockwerk an. Und ein Mann schaute rum zu dem Prediger und sagte, weißt du was? Ich denke nicht, dass wir je näher zum Himmel kommen, als wir jetzt sind. Gut, sagte der Prediger. Ich nehme an, Sie haben recht. Ich denke, dass Sie recht haben, denn solange als wir Vertrauen stellen in unsere eigenen Verdienste, werden wir niemals näher kommen. Das ist richtig. Solange wie du Vertrauen stellst in dem, was du tust, dann wirst du gedenken, was du getan hast. Und ich bin ganz sicher, dass die meisten uns schon wissen, dass wir nichts zu tun haben, nichts getan haben. Wir verdienen nichts. Er sagte, ich nehme an, dass wenn wir unser Vertrauen stellen, unsere eigenen Verdienste, werden wir niemals näher kommen. Gut, wenn wir Vertrauen stellen, dann werden wir nur so weit kommen. Aber, oh, ich möchte hier etwas sagen. Wenn ich nur vergessen kann, was ich war, und gedenke, was er ist, wenn ich Jesus gedenke, wenn ich ihn gedenken kann an dem Kreuze, wenn ich gedenken kann, was er für mich getan hat, und ich der Stunde gedenken kann, dass er meine Sünde wegwusch und mir den Heiligen Geist gab, um mich zu führen, dann bin ich gehoben über allem, was dieses aufhebt. Dann bin ich gehoben über jede irdische Sache in den himmlischen Örter hinein in Christo Jesu, wo ich Gemeinschaft mit ihm haben kann. Da in seiner Gegenwart vergesse ich, was ich je war. Vergesse all meine Sünde und alles, weil sie sind in dem Meer der Vergessenheit. Vergesse meine ganze Vergangenheit, vergesse alles. Und gedenke ich, dass er mich zu seinem Eigentum gemacht hat durch seinen eigenen Tod. Er nahm meine Stelle ein. Ich, der ich kein Recht auf nirgendwo hatte, als nur die Hölle. Er nahm meine Stelle ein und hob mich empor aus der Hölle. Er ging dorthin für mich. Und er hob mich empor durch seine überströmende Gnade. Bis dass wir jetzt Söhne und Töchter Gottes sind und wir sitzen in himmlischen Örtern in Christo Jesu. Und er freue uns und gedenke uns seine, der uns so sicher bis so weit gebracht hat. Und mit einem pulsierenden Glauben unserer Seele drängt er uns, und durch seine Gnade wird er mich weiterführen. Und mit Augen des Glaubens sehe ich seine Schrift erfüllt. Alle, die er vorher gekannt hat, hat er gerufen. Alle, die ich gerufen hat, hat er gerechtfertigt. Und alle, die ich gerechtfertigt hat, hat er verherrlicht. Deshalb, mit diesem in meinen Gedanken stehe ich in der Versammlung von den Menschen, wo der Geist Gottes ist. Und bin gehoben, um zu sitzen in himmlische Örter in Christo Jesu. Und schaue aus nach der Stunde, dass dieses abscheuliche menschliche Leben, was ein sterblicher Herzschlag in sich hat, dass das eines Tages aufhören wird, wenn es verwandelt wird und ein Herz des Geistes gegeben wird, das schlagen wird an der anderen Seite durch eine unaufhörliche Zeit hindurch, ohne Krankheit, ohne Sorgen, ohne alt zu werden oder irgendetwas. Gedenke Jesus, wenn das Gefäß im Hause leer wird und es kein Mehl mehr gibt, gedenke Jesus. Wenn der Arzt sagt, dass es keine Chance mehr gibt, gedenke Jesus. Gedenke ihn, wenn der Teufel dich versucht. Wie wir das auch in unserem Schlusslied singen. Wenn Versuchungen sich um uns sammeln, dann flüstere dieser heilige Name im Gebet. Gedenke Jesus. Gedenke, dass er kommen wird, wiederkommen wird. Der gleiche Jesus, der von uns genommen wird, wird wiederkehren in der gleichen Weise, wie wir ihn zum Himmel haben gehen sehen. Bedenke, er wird zurückkehren für sein Eigentum. Lasset uns beten, jetzt mit unseren Häupten gebeugt und mit dieser kleinen zerbrochenen Botschaft noch in unseren Herzen. Möchtest du, dass er deiner gedenkt? Wenn du das möchtest, dann hebe deine Hand für irgendeine besondere Sache. Herr, gedenke meiner. Wie der Dichter es auch sagte, gedenke meiner, wenn die Tränen fallen. Unser allerheiligster Vater, wir haben uns ungeheuer gefreut an der Gegenwart von deinem Heiligen Geist, als er uns das Wort des Lebens zeigte. Als wir gedachten, die Höhle, woraus wir gehauen worden sind, und wie wir jetzt von dieser Höhle genommen worden sind und umgeformt worden sind in Gottes Kinder durch die Gnade Jesu Christi. Ich gedenke seiner, wenn der Arzt mich ins Gesicht schaut und sagt, es gibt nur noch einige Augenblicke, dann gedenke ich Jesus. Ich gedachte Jesus, als ich dort am Altar war und schrie um Barmherzigkeit und meine Seele so beladen war. Ich gedenke die Last, die mich verließ. Jesus nahm meine Last. Vor einigen Monaten, da saß ich auf einer Bank und schaute durch den Teleskop von meinem Gewehrlauf, um auf eine Scheibe zu schießen. Und Satan musste wohl gedacht haben, dies ist jetzt meine Gelegenheit. Und als dieses Gewehr dann explodierte, dann flog in den Lauf und die Halterung und die Mechanik in jede Richtung. Und das Feuer, das flog ganz um mich herum. Und ich versuchte aufzustehen und das Blut spritzte. Und ich gedachte Jesus. Als der Arzt dann sah, dass nichts Ernstes geschehen war, dann sagte er, das Einzige, was ich weiß, ist, dass der Herr auch wohl da gesessen haben muss, um seinen Knecht zu beschützen. Denn er sollte in Stücke gerissen sein durch solch eine Explosion. Oh Gott, wie wir alle diese Dinge gedenken. Wir kommen zu der Quelle gefüllt mit Blut, gespeist von den Adern, Arterien Emmanuels. Segne uns, Herr, heute Abend zusammen. Du kennst das Ziel und den Beweggrund hinter jedem Herz, der die Hand gehoben hat. Du weißt den Wunsch und die Not. Und als dein Knecht, Herr, komme ich mit ihnen und wir gehen hinauf aus diesem Tabernakel, jetzt durch Glauben, über den Wolken hinaus, den Mondsternen, Milchstraße und jetzt kommen wir an bei der Gegenwart Gottes. Und dort vor mir ausgestreckt ist ein goldener Altar und dort drauf liegt das Opfer, das wir gedenken, Jesus, der sagte, bitte nur den Vater irgendetwas in meinem Namen und ich werde es gewähren. Lass unsere Glaube nicht versagen, Herr, aber lass uns gedenken, dass wir das empfangen werden, worum wir gebeten haben, wenn wir es glauben. Nun wir Jesus gedenken, dass er starb, um das zuzusichern, um das für uns sicher zu machen. Nun wir sehen, dass du unser Gebäude vergrößerst. Du warst es, der dieses für uns getan hat. Du hast uns diese Ausbreitung der Gemeinde gegeben. Und wir wissen, dass du es warst, Herr, der uns diese Gemeinde am Anfang gegeben hat. Wir beten, dass du diese Anstrengungen segnen möchtest. Herr, wir beten für unsere Prediger, Bruder Neville, dein demütiger und gütiger, treuer Knecht, der bereit ist zu dienen, in wo es nötig ist, ohne Rücksicht darauf, ob es nun auf dem hinteren Sitz ist oder ob es ist, um die Gemeinde sauber zu machen. Wo du ihn brauchst, dort möchte er ein Instrument sein, um dir zu dienen, wohin du ihn rufst. Wir beten Gott, dass du ihm segnen möchtest. Gott, diese große Probe, wo ich gerade hindurchgekommen bin, und an diese Vorstandsmitglieder, die mir beigestanden haben, und diese Gemeinde, die für mich gebetet hat. Und zum Schluss kam der Sieg, oh Gott, ich bete für sie. Ich gedenke derer auch, Herr, und ich bin ganz sicher, du auch. Du tust das. Wir gedenken die Segnungen, die du für uns gewesen bist. Und wir gedenken dein Wort, dass du uns nie verlassen noch versäumen wirst. Im Alter, das wird auch nichts damit zu tun haben. Du wirst uns immer gedenken, wenn die Welt auch nicht mehr sein wird und die Zeit hinübergeht in die Ewigkeit. Es steht ungefähr so geschrieben, könnte eine Mutter ihr Säugling vergessen? Ich kann euch nie vergessen, ihr seid eingraviert in den Palmen meiner Hände. Die Nägel haben unseren Namen eingraviert. Wir wissen, dass du unser gedenkt, Herr. Und möge du immer in unsere zarteste Erinnerungen sein, als unser Heiland, als unser Arzt, als unser König, unser Liebhaber, unser Leben, unser Sonnenschein, unser Alles in Allem, diese unerschöpfliche Quelle von Gottes Gnade und Liebe zu uns gefallenen menschlichen Wesen von Adams Familie. Gewähre es, Herr, nun wir uns selber dir übergeben und gehen von der Tabernakel heute Abend und gedenke Jesus. Amen. Gedenkst du seine? Liebst du ihn? Nun, ich denke, dass in unserer kleinen zerbrochenen Botschaft, dass wir dieses sagen mochten oder wollten. Paulus sagte, was wir tun, das tun wir im Geist. In all diesen Dingen sollten wir seine gedenken. Nun, lasst uns keine Entscheidung treffen, bis dass wir seine gedenken. Lasst uns nichts tun, bloß weil es vernünftig ist. Wenn der Feind uns auf eine Wange schlägt, lasst uns gedenken, was er getan hätte, bevor wir zurückschlagen. Lasst uns sein Handeln gedenken. Wenn irgendeine Entscheidung zu treffen ist, lasst uns warten und gedenken, was seine Entscheidung gewesen wäre. Lasst das dann unsere Entscheidung sein. Und wenn wir in Eile kommen, lasst uns gedenken, dass er niemals in Eile war. Seht ihr? Und wenn wir ängstlich werden, bedenke, er wohnt in der Ewigkeit und die Zeit bedeutet nichts bei ihm. Es ist der Beweggrund und das Ziel unseres Herzens. Lasst uns seiner gedenken. Lasst uns seiner gedenken jetzt, nun wir dieses Lied in dem Geiste seiner Gegenwart singen. Ich liebe ihn. Und wenn du wohnst in der Liebe, dann wohnst du in Gott. Gott ist Liebe. Sie, die in Gott wohnen, wohnen in der Liebe. Seht ihr? Und Liebe hat keinen Hass. Liebe ist nicht eifersüchtig. Liebe ist nicht aufgeblasen. Liebe benimmt sich selbst nicht ungebührlich. Die Liebe ist immer freundlich, lieblich, vergebend, nett. Ohne Rücksicht, wie bitter andere sind, Liebe bleibt sich selbst. Liebe ist das Ultimatum der Gnade. Liebe ist Gottes Ultimatum für uns. Nachdem die anderen Gaben und Dinge verschwunden sind, unsere Weissagung, unsere Zunge und Auslegung, alles, was wir je getan haben oder was dies mehr sei, wenn dann die Liebe reinkommt, das ist ein Ultimatum, das ist über alle Dinge, weil alles andere versagt. Sie ist die Entscheidung von dem allerhöchsten Gerichtshof. Sie ist unser Halt. Sie ist der Nordstern, der dem Seemann seinen Stand anzeigt. Sie ist das Kompass, das uns führt. Liebe ist das Ultimatum. Lasst uns ihr gedenken, nun wir singen, ich liebe ihn. Ich liebe ihn, ich liebe ihn, weil er mich erst geliebt hat und kaufte meine Rettung auf Golgatha Stamm. Ich liebe ihn, weil er, nun bedenke, er liebte mich und gab seinen Sohn und kaufte meine Rettung auf Golgatha Stamm. Nun, während unsere Schwester dieses Lied für uns spielt, Bruder Brennan fängt dann an zu summen, ich liebe ihn. Lasst uns einfach in der Lieblichkeit der Gemeinschaft, während wir jedoch zusammensitzen, himmlische Öffnung in Christo, jetzt alles von unserem Herzen wegnehmen und gedenke, dass Gottes Wort das so sagt. Ich bin sein Knecht. Er ist hier. Nun lasst uns die Hände schütteln mit irgendjemand und sagen, Gott segne dich, Bruder. Und wenn du irgendeinen Feind hast, dann stehe auf und gehe zu ihm. Gott segne dich, Bruder. Während wir jetzt dieses Chorus wieder singen und die Hände schütteln miteinander. Wollt ihr das jetzt nicht tun? Ganz lieblich jetzt im Geiste. Ich liebe ihn, ich liebe ihn, weil er mich erst geliebt hat und kaufte meine Rettung. Bruder Brennan schüttelt dann die Hände. Mit unseren Händen gehoben jetzt. Ich liebe ihn, weil gedenke Jesus und kaufte meine Rettung auf dem Stamme auf Golgatha. Und nun lasst uns summen mit unseren Häupten gebeugt. Und Bruder Brennan fängt dann an zu summen. Ich liebe ihn. Gedenke Jesus. Bruder Brennan summt weiter. Er hat mich erst geliebt und weiter auf dem Stamme auf Golgatha. Nun, unsere Schwester weiterspielt, ganz lieblich und leise, werde ich bitten, unser guter Bruder, Bruder Neville, hast du noch irgendein Wort, was du sagen möchtest? Ich möchte jetzt Bruder Collins dort hinten bitten, unser treuer kleiner Bruder hier, einer von unseren Verbündeten, dass er mit uns diese Versammlung im Gebet schließt. Während unsere Häupter beugen, Bruder Collins, dann Bruder Collins spricht das Schlussgebet.